Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Jubiläumsausgabe von Hoffefunk. Wir begrüßen euch zum 150. Mal und werden in der heutigen Folge natürlich über das Spiel gegen den ersten FC Köln sprechen. Ein kleiner Rückschlag oder vielleicht auch ein großer werden wir heute klären. Außerdem bereiten wir euch natürlich auf das Spiel gegen RB Leipzig vor, das, ja, berühmte El Plastico. Haben wir da eigentlich Chancen und können wir den Klassenerhalt schon so, ja, zu 50% eintüten? Und am Ende haben wir auch noch eine kleine Überraschung von euch und eine kleine, ja, Empfehlung zum Angucken. Dazu aber später mehr. Dafür müsst ihr natürlich dranbleiben. Ihr kennt das Prinzip. Aber erstmal, Jonas, herzlich willkommen auch an dich. Du warst im Stadion und ich würde gerne erstmal so ein bisschen deine Eindrücke wissen. In den Medien war wieder nur zu lesen, ja, Köln-Flut in Hoffenheim an die 10.000 Gästefans. Aber ich will einfach aus Hoffenheimer Perspektive wissen, wie war es denn für dich?
Ja, hallo David, hallo natürlich auch an alle unsere ZuhörerInnen. Es war kein schönes Stadionerlebnis in Bezug auf das Spielergebnis natürlich, vor allem, weil ich mit großen Hoffnungen hingefahren bin. Also daheim gegen Köln, und wir haben ja in der letzten Folge besprochen, wir haben, also man muss es so festhalten, Köln ist mit Abstand unser Lieblingsgegner. Unsere Quote gegen den ersten FC Köln über Jahre ist wirklich kurios gut, dass man echt den Anschein bekommen hat, dass Köln gar nicht gegen uns gewinnen kann. Aber immer wenn man sich vielleicht zu sicher fühlt, gerade auch mit 3 Siegen in Folgen, denkt man, dass der erste FC Köln vielleicht zu leicht ist und unterschätzt den einen oder anderen Spieler, weil gerade in der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was wir in den vorherigen Spielen gezeigt hatten.
Ja, absolut. Ne? Und das war natürlich dann auch bitter für die, zumindest für die meisten Fans in der ausverkauften Arena. Ja, ich muss sagen, ich persönlich war beispielsweise sehr, sehr enttäuscht, was jetzt mal die erste Halbzeit betraf. Und ne, da könnte man jetzt natürlich eine große Analysedebatte aufmachen, Jonas. Vielleicht hast du da ja auch eine spezifischere Meinung. Aber meine Einschätzung ist, unabhängig davon, dass wir jetzt vielleicht nicht ideal aus der Kabine kamen am Anfang, dass dieser Elfmeter, der natürlich berechtigt war, uns völlig aus dem Konzept gebracht hat. Und danach habe ich wirklich eine halbe Stunde ein unfassbar beschissenes Gegucke gesehen von unserer Mannschaft. Da haben wir wirklich gespielt, ohne Konzept, ohne irgendwelche TSG-Tugenden, ohne typisches mutiges Anlaufen und so weiter und so fort, total passiv. Und ich würde diesem frühen Elfmeter doch eine ziemlich große Bedeutung zumessen. Was denkst du?
Ja, mag sein. Mag sein, weil du vielleicht gegen Köln denkst, dass es eine Mannschaft ist, gegen die du vielleicht in Führung gehst, beziehungsweise ich dachte jetzt auch nicht, dass es eine Mannschaft ist, die irgendwie in der Lage sein könnte, 3 Tore gegen uns zu erzielen. Und dass es dann ein kleiner Schocker ist, gerade auch natürlich wieder mit dieser blöden Situation, dass du erst denkst, ah, okay, ist kein Elfmeter, dann guckt sich der Schiedsrichter das draußen wieder an. Natürlich, es war am Ende vom Tag ein Elfmeter, weil der Schuss aufs Tor gegangen wäre und die Hand war einfach zu weit oben von Brooks und der Ball springt dran, also klarer Elfmeter. Aber diese Situation war wieder nicht richtig gut gelöst, dass sich der Schiedsrichter das dann wieder selbst angucken musste. Weil in welcher Welt sieht es denn der VAR nicht schon selbst und sagt, hör mal zu, Herr Braun, das war ein Elfmeter, der Ball ist an die Hand gegangen, war unnatürlich, zack, bumm, Elfmeter. Aber egal. Aber ich habe auch in den ersten 18 Minuten die TSG noch nicht richtig da gesehen. Deswegen glaube ich, das 1-0 für Köln war verdient. Und Köln hat uns einfach taktisch auseinandergenommen. Ich habe eigentlich über fast 90 Minuten gerade in der zweiten Halbzeit ein Spiel gesehen, in dem Köln nichts anderes gemacht hat, als komplett das Zentrum zuzumachen. Das komplette Zentrum war zu mit so vielen Spielern, mit einer Doppel-6 davor, mit den IVs, mit zwei Außenverteidigern in der Viererkette, die extrem eng gestanden sind, sodass die Flügel, Kadarzabek und Angelino, oftmals komplett frei waren und ganz, 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 ganz oft frei flanken konnten. Aber das war das Spielsystem von Köln. Köln wollte uns zum Flanken bringen, weil sie nämlich wussten, ein Kramaric, ein Bebu, ein Baumgartner, den kriegen unsere Innenverteidiger da hinten, da kriegen sie den Ball weggeköpft. Und genau so lief es über 90 Minuten. Wir hatten keinen Plan B, durchs Zentrum durchzukommen. Deswegen hat es auch so gewirkt, als wären Baumgartner, ein Kramaric und ein Bebu ein Komplettausfall, weil es einfach im Zentrum keine Möglichkeit war, gab, sich da durchzutanken. Und die Flanken waren dann einfach oftmals planlos, einfach nur, weil Platz war und ein leichtes für die Innenverteidigung von Köln.
Ja, das stimmt. Und deswegen haben da auch die Innenverteidiger und die Doppel-6 hat da auch einen ziemlich guten Job gemacht. Da sah ein wenig gut aus. Und ja, es hätte eben Tempo gebraucht, ne? Balleroberungen, Gegenstöße. Ich glaube, da hätte man Köln mit treffen können. Andererseits steht Köln natürlich auch sehr kompakt und wir waren eben in der ersten Hälfte echt, echt passiv und lagen dann ja auch schon relativ schnell 2-0 zurück. Aber ja, vielleicht war ein Teil des Problems eben auch, Köln hatte davor 37 Türchen geschossen in 28 Spielen, dass man das Gefühl hatte, man kann sich den Gegner erstmal in Ruhe zurechtlegen. Ne? Das wird so ein Anlaufen. Und ich glaube, dass wenn es diese Vermutung gab, dass sie gar nicht so falsch war, aber es hat jetzt eben mal nicht geklappt. Aufgrund dieser unglücklichen Situation in Minute 18 war es, glaube ich. Ja. Und dann muss man da einiges ändern am Auftreten. Aber danach sind wir einfach, da hätten wir sofort aufwachen müssen. Und es war mal wieder so, ich erkenne fast schon ein Muster, dass wir aufgewacht sind, aber irgendwann innerhalb der zweiten Halbzeit dann. Da war es dann zu spät. Und dann lag auch der Anschlusstreffer in der Luft, lief dann auch unglücklich, aber das war dann auch einfach zu spät.
Ja, es gab eine Zeit irgendwo zwischen der 50. und 70. Da hätte dann so langsam mal das Tor fallen müssen. Und da habe ich, muss ich auch sagen, da habe ich auch dran geglaubt, weil da hatten wir massiv mehr Ballbesitz, was auch so gewollt war von Köln. Aber das war eben genau diese Phase, in der wirklich nur Hereingaben von außen kamen und wirklich kein einziger Kopfball von uns den Weg zum Tor gefunden hat. Also es war wirklich ein verzweifeltes Anlaufen gegen eine Kölner Mauer im Zentrum. Und ich habe auch im Stadion dann zu meinem Freund gesagt, der das ähnlich gesehen hat, dass es Köln auch einfach gut macht. Dass man einfach mal den Hut ziehen muss vor dem Plan der Kölner, dass sie offenbar uns analysiert haben und gesagt haben, gut, die kommen mit einem Bebu, mit einem Kramaric und mit einem Baumgartner und haben eben keinen großen Stürmer dabei, dann lassen wir sie doch mal flanken und gucken, was bei rumkommt. Und genau das wollten sie und der Plan ging auf. Also muss man auch einfach mal den Hut ziehen, dass Köln mit Verstand uns bezwingen konnte, was natürlich den Kölnern extrem reingelaufen ist, diese 1-0-Führung, weil ab dem Zeitpunkt konnten sie natürlich sagen, Leute, ab jetzt machen wir gar nichts mehr. Ab jetzt kontern wir nur noch und rühren hinten Beton an. Aber am Ende musst du auch einfach mal dreckig so einen Fluch wie den gegen uns durchbrechen und das haben sie geschafft. Und deswegen muss man jetzt am Ende auch einfach sagen, herzlichen Glückwunsch Köln zum Klassenerhalt, weil das waren die entscheidenden drei Punkte, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, da würde ich auch einen Fuffi für in die Mitte schmeißen, absolut. Ein letzter Gedanke vielleicht noch so zum Spielsystem oder Ähnlichem. Was mich halt trotzdem genervt hat, ich stimme dir eigentlich zu, aber was mich halt genervt hat ist, und das kann eigentlich nicht sein, dass sozusagen jetzt gegen uns so jemand wie Davy Selke dann auf einmal funktioniert. Und ich meine damit nicht sein eines Tor. Ne, das war ja wirklich im Offensivkonzept in gewisser Weise schon sehr vorhersehbar. Und Davy Selke ist jetzt auch nicht total schwer auszurechnen. Das ist natürlich ein solider Bundesliga-Stürmer, der aber eine unfassbar schwache Saison spielt. Und ne, er hat es jetzt wochenlang super gemacht. Akpo mit einem ganz schwachen Spiel, hatte gar keine Aktien gegen Selke.
Gerade zwei ganz wichtige Kopfballduelle verloren im Zentrum. Das eine hat auch zum Gegentor geführt.
Ja, und das zweite war dann eine Riesenchance, wo Baumann nochmal rettet. Und auch, hat jetzt nicht konkret zu was geführt, aber auch hier sah Brooks mehrfach nicht gut aus. Ne? Auch wenn Meiner zum Beispiel unglücklich war oder auch Ljubicic kein super Spiel gemacht haben, haben die einfach Tempo ohne Ende. Und da sah dann auch ein Brooks teilweise in Tempo-Gegenstößen sehr kurios und sehr langsam aus. Und das hat einfach nicht funktioniert, dass eben die Flanken von Köln dann eben doch bestimmt dreimal ziemlich gefährlich reinkamen und davon eben ein Tor. Und das hat uns eben nicht gelungen. Aber wir haben eben auch keine 1,94-Kante mit drin. Interessanterweise, und das lag jetzt nicht an den Flanken, gar nicht an den Flanken, fand ich aber, ich weiß, mir wird jetzt vielleicht hier wieder vorgeworfen, dass ich da irgendwelche Prozente für kriege oder irgendwie eingekauft bin, aber mit der Einwechslung von Dabur wurde es wieder besser. Ne? Also Bebu ja generell in diesem Spiel ein Totalausfall, lag auch am Spielsystem der Kölner natürlich, aber Dabur war leichtfüßig, hat da Bälle aufgelegt, hat eigentlich so eine Art Klein-Klein-Gespiel gemacht. Das, was man eher so ein bisschen von Kramaric erwarten würde. Auf engem Raum mit dem Ball gearbeitet und das hat relativ gut funktioniert. Und das lag aber vielleicht auch daran, dass die Mannschaft generell nach der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgewacht ist. Und du hast völlig recht, zwischen Minute 50 und 60 hätte es klingeln müssen, ist leider nicht passiert.
Ja, also Dabur hat frisch gewirkt, hat motiviert gewirkt, aber ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich, er ist für Becker gekommen. Ab dem Zeitpunkt hatten wir einfach pure Offensive auf dem Platz und Köln wollte nicht mehr.
Genau, Köln wollte auch mauern gewisserweise. Genau.
Völlig zu Recht, wenn du 2-0 auswärts gegen deinen Angstgegner führst, ist es auch einfach mal clever, es so zu Ende zu spielen, anstatt da eher noch irgendwas anbrennen zu lassen. Deswegen muss man schon so sagen. Und sie hatten ja hin und wieder Konter. Aber auch wenn Selke mal ein gutes Spiel gemacht hat und auch ja lächerlicherweise so ein bisschen von den Köln-Fans da gefeiert wurde und Davy Selke Sprechchöre gab.
Gab es wirklich?
Ja, ja, bei seiner Auswechslung, wo ich mir so denke, okay, reicht jetzt ein gutes Spiel. Die Ansprüche scheinen nicht hoch sein
zu die sein. Antwort ist ja. Köln.
aber ein Davy Selke, da muss wirklich noch einiges passieren, dass ich Davy Selke und Bundesliga in einem Atemzug ausspreche, weil der hat 86 Minuten bei jedem zweiten Ballkontakt so gewirkt, als könnte ich ihn verteidigen. Natürlich könnte ich ihn nicht verteidigen, aber der rennt auf den Verteidiger drauf, der Ball springt ihm zu weit vor, er ist lethargisch, er wirkt nicht schnell, es ist einfach irgendwie ein Stürmer, der eigentlich nicht zur Bundesliga passt, aber der dann halt in ein paar Momenten dann doch immer mal wieder zeigt gegen entsprechende Gegner, wenn man ihn lässt, dass er dann doch ein paar Fähigkeiten besitzt, die ihn für die Bundesliga ja vielleicht doch einigermaßen interessant machen. Aber, also da würde ich wirklich eine sehr hohe Wette eingehen, dass Davy Selke nie ein auch nur mittelmäßiger Stürmer in der Bundesliga wird, sondern immer so, ja, denkt man sich so, der kann mal spielen bei einem schlechten Bundesliga-Verein, aber wenn er in der zweiten Liga spielen würde, würde sich auch keiner wundern. Das ist für mich
aber der dementsprechend passt er doch sehr gut zu Köln oder vorher zu Hertha. Ne? Das sind ja Vereine eigentlich vom Kader her im Mittelfeld oder eigentlich unteren Mittelfeld. Und ich weiß, was du meinst. Ich würde einfach mal es vielleicht so formulieren. Er ist ausrechenbarer als die meisten Bundesliga-Stürmer eigentlich und jetzt auch läuferisch eigentlich nicht so schwer zu verteidigen wie vielleicht andere. Nichtsdestotrotz, muss man wirklich so sagen, Akpo sah da nicht gut aus im ganzen Spiel. Nicht.
Das stimmt, aber trotzdem, der ist 1,94 groß, der ist eigentlich auf dem Papier genau das, was uns fehlen könnte. Trotzdem, für kein Geld der Welt würde ich den gerne im blauen Trikot sehen.
Ich habe gerade überlegt, ob ich dir diese provokante Frage stellen sollte, aber mir war ehrlich gesagt klar, dass du das antworten würdest, auch wenn er ja aus der TSG-Jugend kommt. Ich glaube, er war in der Akademie zeitweise, ja.
Ja, aber das hat sich ja spätestens dann erübrigt, nachdem er dann sehr, sehr extrovertiert gejubelt hat. Aber ein Davy Selke, der trifft halt nicht so häufig. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen und deswegen sei es ihm gegönnt.
Ja, genau. Aber insgesamt ist es natürlich ein Rückschritt gewesen, das hat auch Pellegrino Matarazzo so gesagt. Er bezeichnet das als ersten Rückschritt. Ja, das kann man auch meinetwegen so sehen, weil am Anfang war es ja komplett beschissen, also sein Einstand. Und war immerhin mal nicht schlechter als dieses Spiel gegen Bochum unter Breitenreiter, wobei es auch gar nicht mehr schlechter werden konnte, wenn man schon bei minus 100 ist. Jetzt mal ganz hart gesagt, aber ja, also ich finde auch gut, dass man das dann klar benennt, dass das ein Rückschritt war, wobei das auch natürlich jeder offensichtlich gesehen hat. Und ich würde da jetzt so ein bisschen ein zweischneidiges Fazit ziehen. Einerseits kann das jetzt mal passieren, so ein Spiel gegen Köln, eine Niederlage gegen Köln. Andererseits hätte die uns total viel Sicherheit gegeben, auch tabellarisch. Wir haben immer noch Puffer, ne? Versteht mich da nicht falsch. 4 Punkte auf Stuttgart. Aber das hätte uns unfassbar viel Sicherheit gegeben, jetzt mit 32 Punkten dazustehen. Und dann wäre ja Köln ebenfalls bei 32 Punkten. Also ja, wir haben im Prinzip jetzt den Kölnern quasi den Klassenerhalt, ja, geschenkt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ihnen ziemlich leicht gemacht in Halbzeit 1 zumindest.
Ja, und ich sag's ja immer wieder, mit Blick auf das kommende Spiel gegen Leipzig, wo wir, naja, wir reden gleich nochmal drüber, aber sagen wir mal, weniger Chancen zumindest haben als jetzt im Heimspiel gegen Köln, wäre nach so einer guten Phase 3 Siege, ein Unentschieden gegen Bayern, ein Köln-Sieg oder ein Köln-Punkt fast schon Pflicht gewesen in dieser Phase, weil jetzt Leipzig kommt. Und man darf nicht vergessen, Matarazzo, das war jetzt das 10. Spiel von Matarazzo, er hat 6 verloren. Also, und 2 der 3 Spiele, die er gewonnen hat, war gegen Hertha und gegen Schalke. Die 2 schlechtesten Mannschaften mit Abstand der Liga. Klar, musste auch erstmal gewinnen, deswegen kein Thema. Wir haben es ja schon mal gesagt. Er ist ja jetzt nur wieder da, wo er schon war, als Breitenreiter rausgeworfen wurde. Genau. Also, wenn jemand wirklich ernsthaft denkt, dass Matarazzo die TSG wieder in die Spur gebracht hätte und Matarazzo, falls wir am Ende 15. 14. werden, die TSG gerettet hat vorm Abstieg, dem ist nicht mehr zu helfen. Klar, man kann sagen, man wünscht sich Matarazzo oder man denkt, dass Matarazzo fürs kommende Jahr ein guter Trainer wäre, wenn er nochmal den Sommer Zeit hat. Diese Aussage von mir aus. Aber wenn jemand am Ende sagt oder eine Schlagzeile irgendwo heißt, Matarazzo rettet TSG, der sollte vielleicht nochmal seine Hausaufgaben machen. Weil momentan sehe ich noch herzlich wenig von Matarazzos TSG, wie er sie gerne hätte.
Ja, ist natürlich immer eine Frage, wie man das Ganze sieht. Viele sagen jetzt ja auch, dass Felix Magath die Hertha gerettet hat. Wenn man aber seinen Punkteschnitt anguckt, dann kann man da auch dran zweifeln, ob das nicht ein anderer Trainer auch so hingekriegt hätte mit solchen, ja, wie soll man sagen, Baby-Steps,
sagt man. David, aber der Unterschied ist, Felix Magath hat damals die Hertha auf einem Abstiegsplatz übernommen. Okay. Das heißt, unabhängig davon, ob er die Punkte glücklich gewonnen hat oder am Lotto gewonnen hat oder am grünen Tisch bekommen hat, am Ende vom Tag hat er die Hertha faktisch von einem Abstiegsplatz auf einen Nicht-Abstiegsplatz bekommen. Also ist er der Retter. Sei es drum, ob sie den beschissesten Fußball gespielt haben der Welt. Matarazzo hat die TSG von Platz 14 auf momentan Platz 14 gebracht. Das heißt, wenn er am Ende 15. wird und die TSG rettet, hat er trotzdem am Ende vom Tag sogar einen Platz verloren. Also inwiefern kann dieser Trainer dann Stabilität in die Mannschaft gebracht haben? Weiß ich nicht. Natürlich hat er seinen Job gemacht, aber ihn deswegen dann hochzujubeln, ist ja genau das. Matarazzo hat uns ja erst in diese krasse Abstiegssituation gebracht, durch die 5 Spiele, die er am Stück verloren hat, in der er nicht mal den Trainereffekt ausnutzen konnte. Also, das einfach nur zur Einordnung. Das heißt jetzt in keiner Weise, dass Matarazzo nicht der Richtige für nächstes Jahr sein könnte. Aber einfach zur Einordnung, wenn jemand sagt, ja, Matarazzo bringt die TSG wieder in die Spur, er war derjenige, der uns aus der Spur geworfen hat.
Ja, gute Anmerkung. Und du lässt mir jetzt fast keine andere Wahl, so ein bisschen, als jetzt die Reihenfolge im Podcast so ein bisschen umzubauen, weil ich ja weiß, wo du diese Aussage her hast. Und ich will unseren Zuhörern auch verraten, wo du diese Aussage her hast. Sie können sich ja dann auch noch ein eigenes Bild machen, würde ich sagen. Und zwar war für mich auch ziemlich überraschend, die Anfrage, ehrlich gesagt, ist seit gestern ein Video veröffentlicht worden vom ZDF. Viele werden wahrscheinlich Manu Thiele kennen, der mittlerweile fürs ZDF arbeitet. Und da geht es um den Absturz der TSG, Absturz natürlich in Anführungszeichen, und um Dietmar Hopps Einfluss. Und da wurde ich als Experte angefragt, oder vielmehr wir eigentlich als Experten angefragt. Und da sind ein paar Schnipselchen von mir drin gelandet. Schaut da sehr gerne mal rein, den Link findet ihr unter anderem in der Folgenbeschreibung oder ihr gebt einfach ein Hoffenheim-Absturz bei YouTube. Ist direkt der erste Treffer.
Hoffenheim-ZDF reicht auch. Also ihr könnt es eigentlich nicht finden.
Genau, also das steuert schon so langsam auf die 100.000 Abrufe zu. Schon ziemlich krass. Und da müssen wir natürlich auch noch so ein bisschen drüber reden, wie das ZDF letztlich das Ganze dargestellt hat. Weil ihr müsst euch ja das so vorstellen, ich wurde interviewt, extern und dann reingeschnitten. Also ein halbstündiges Gespräch wurde genommen und dann wurden da Schnipsel reingeschnitten und das können wir ja kurz nochmal zusammen einordnen.
Und du musst überlegen, was würdest du sagen, wie viele Sekunden warst du am Ende von diesem halbstündigen Interview zu sehen? Vielleicht nicht mal 60 Sekunden zusammen.
Ja, sagen wir mal, ich glaube, es waren so 4 Schnipsel a 10 oder 15 Sekunden.
Genau, ja. Also kann man sich ja eins und eins zusammen denken, dass da jetzt wirklich nur ganz, 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 ganz wenige Ausschnitte des Gespräches zu sehen waren.
Also was man vielleicht wirklich sagen kann, hier erfährt man natürlich mehr über die TSG als vielleicht in diesen 15 Minuten. Nichtsdestotrotz, dazu kommen wir gleich. Aber das, was du jetzt quasi angedeutet hast, kommt von Tobias Ahrens, der das nämlich in dieser Folge so dargestellt hat. Und das ist ja etwas, was du und ich glaube auch wir beide kritisieren würden, im Prinzip die Gleichung aufzumachen. Warum gewinnt die TSG jetzt wieder? Es liegt an Matarazzo. Oder warum ist der Klassenerhalt sehr nah? Es liegt an Matarazzo. Und du hast ja gerade schon gesagt, naja, eigentlich stehen wir jetzt genauso da, wie wir da standen, als André Breitenreiter entlassen wurde. Also wenn überhaupt, ist es jetzt ein Nullsummenspiel. Es ist kein Plus, kein Minus. Ne? Und da hat sich Tobias Ahrens ein bisschen sehr leicht gemacht. Und das wird dann vom ZDF in dem Fall einfach übernommen. Nichtsdestotrotz hat Matarazzo die Mannschaft, aber das kann man jetzt auch noch nicht sicher sagen, scheinbar stabilisiert ein bisschen. Aber mir ist es auch ein bisschen zu einfach. Darauf wolltest du ja hinaus, Jonas, oder?
Ja, also ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil ich denke, Tobias Ahrens, der wurde da angefragt, ist ja von den 11 Freunden, das ist ja auch eine relativ bekannte Seite oder relativ bekanntes Blatt. Aber ich glaube, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, dass Tobias Ahrens alles andere ist als ein TSG-Experte und vielleicht sogar in den letzten 6 Monaten kein einziges TSG-Spiel in voller Länge gesehen hat. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe beispielsweise bestimmt auch kein Mainz-Spiel in den letzten Monaten komplett gesehen.
Ne. Gut, das ist natürlich jetzt ein harter Vorwurf, aber ich weiß, was du meinst.
Es ist gar unwahrscheinlich, kein Vorwurf,
ist unwahrscheinlich, dass er sich wöchentlich die TSG-Spiele anguckt und wirklich bewerten kann, okay, so war es unter Breitenreiter, so ist es jetzt. Und das zeigt ja auch diese Verkürzung so ein bisschen. Ne? Wie gesagt, die Niederlagen unter Matarazzo waren es ja erst, die uns auf den Abstiegsplatz geführt haben.
Ja, aber um jetzt kein Missverständnis entstehen zu lassen, also ihr könnt jetzt auch sehr gerne hier bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört, auf Pause drücken, erst euch die 15 Minuten geben bei YouTube, das ist wahrscheinlich sogar der cleverere Weg, und danach wieder zurückkommen.
Genau, am besten jetzt kurz Pause drücken, YouTube, Hoffenheim Absturz, sich angucken,
genau.
Und dann einfach hier wieder weitermachen, weil dann hört ihr sozusagen jetzt unsere Reaction, sagen glaube ich die jungen Leute von heute, dazu.
Weil nämlich, also es geht jetzt anders, als man jetzt denkt. Es ging nur, was weiß ich, 30 Sekunden, eine Minute um Matarazzo selbst. Die Mission des Beitrags ist eigentlich eine andere. Also der Titel ist Hoffenheim Absturz, Doppelpunkt, ist der Mäzen selbst schuld?
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Titel ist Hoffenheim Absturz. Doppelpunkt, ist der Mäzen selbst schuld? Also es geht natürlich, weil das am meisten klickt, um Dietmar Hopp. Um diese Situation. Um mehr geht es eigentlich nicht. Und jetzt, ich habe mir so ein... Also ich fand erstmal grundsätzlich, dass das Format Bolzplatz von Manu Thiele, das ist gut gemacht, das ist vor allem kurzweilig gemacht und ich finde es super interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mir da Sachen von anderen Vereinen angucke, wo es mir relativ egal ist, wenn da jetzt über Mainz, über Bayern oder sonst irgendwas, dass ich das sehr, sehr interessant, spannend und auch lustig fände. Aber wenn man sich halt mit einem Verein so gut auskennt wie mit uns, fallen einem da halt ein paar Dinge auf, wo das ZDF sich vielleicht meiner Meinung nach, natürlich auch begründet in der Kürze der Zeit, nur eine Viertelstunde Zeit, aber ein bisschen einfach gemacht hat. Meiner Meinung nach habe ich nämlich ein paar Indizien dafür gefunden, dass, und das ist ja auch sehr wahrscheinlich, als der Arbeitstitel stand, ist der Mäzen selbst schuld, dass die Antwort ja oder ja eigentlich schon feststand fürs ZDF, bevor die Interviews geführt wurden. Und deswegen wurden ja auch nur so ein bisschen die Schnipsel eingeführt, die dann zu dem passen, wo das ZDF eh hin will. Darf ich dir mal ein Beispiel nennen?
Mach mal,
ja. Was ich zum Beispiel meine. Also in ungefähr Minute 2 kommt für mich auch ja das sehr überraschende, der sehr überraschende Fakt, der mir so gar nicht so bewusst war, dass Ralf Rangnick damals hingeschmissen hätte, weil Luis Gustavo im Winter 2011 ohne Erlaubnis von Ralf Rangnick einfach zu den Bayern verkauft wurde für 17 Millionen. Dietmar Hopp soll scheinbar damals einfach nach München geflogen sein und soll den Deal, Luis Gustavo geht, unter Dach und Fach gebracht haben, ohne dass Ralf Rangnick irgendwas davon wusste. Ralf Rangnick war dann sauer, wäre auch verständlich, und hat gesagt, die Scheiße gibt er sich nicht mehr und war weg. Und dieser Fakt, der wurde vielleicht in ein, zwei Sätzen so hingestellt, als wäre das die ausschließliche Realität. Das war so. Es passt ja auch sehr gut zur Geschichte, Dietmar Hopp sagt zu viel. Oder? So wurde es ja erzählt.
Mhm. Ja.
Jetzt finde ich aber, wenn ich das ein paar Minuten google, finde ich aber ganz, ganz viele Artikel, wo diese Story, die ich gerade erzählt habe, dass es genau so war, Ralf Rangnick wusste nichts und Dietmar Hopp ist dahin geflogen und hat ihn einfach verscherbelt an die Bayern. Das kann natürlich so sein, aber das ist nicht die einzig mögliche Wahrheit, sondern da widersprechen sich die Parteien. Gibt es jetzt zum Beispiel hier einen Artikel, darum ging Rangnick. Hopp hat sich auch dagegen gewehrt, dass es zum Bruch kam, weil Luis Gustavo angeblich hinter Rangnicks Rücken an die Bayern verkauft worden sei. Man habe dem Brasilianer in einem offenen Brief zugesichert, dass er gehen könne. Den Brief habe auch Rangnick unterschrieben. 3 Tage nach dem Streit um Gustavo habe Rangnick erklärt, dass er in Hoffenheim weitermachen wolle. Hopp entgegnete, dass er das nicht mehr möchte, und wollte Rangnick aufgrund dessen von seinen Verdiensten aber nicht entlassen und hat ihm deswegen nahegelegt, dass er gehen soll. So, jetzt haben wir einmal die Geschichte, dass Rangnick wütend hingeschmissen hat und einmal die Geschichte, dass es ein Missverständnis war und dass Hopp Rangnick nahegelegt hat zu gehen. Das widerspricht sich schon so ein bisschen. Und damit will ich einfach nur sagen, es gibt nicht die hundertprozentige Wahrheit, aber weil es eben in die Geschichte vom ZDF passt, verpacken sie das eben so, als wäre das vielleicht genau so gewesen.
Ja, genau. Und es gibt ja nach wie vor, und das ist ja auch gar nicht die aktuelle Diskussion, keine Beweise dafür, dass jetzt Dietmar Hopp, anders als irgendwelche englischen Premier League-Teamchefs, da aktiv im Transfermarkt mitmischen. Jetzt mal abgesehen davon, dass sein Kumpel Roger Wittmann natürlich einiges zu sagen hat oder zumindest einen guten Draht hat. Aber das ist ja was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Und ja, es gibt Indizien für diese Story, aber es ist schon so, dass das alles, wie soll ich sagen, eine relativ dubiose Geschichte war damals. Einige von euch werden sich da auch noch besser erinnern können als wir. Wir haben die TSG damals noch nicht so aufmerksam verfolgt, haben das jetzt aber natürlich nachträglich nochmal so ein bisschen nachgeschaut. Es ist zumindest mal eine etwas verkürzte Antwort. Und es kam für viele damals auch überraschend. Ne? Und du hast ja auch schon gesagt, okay, so ganz passt die Story irgendwie nicht zusammen, scheinbar.
Es kann sein, dass die Story so stimmt. Aber allein der Fakt, dass diese Geschichte, die für die 15 Minuten Bolzplatz sehr relevant ist, das erwähnen sie sehr, sehr oft, dass es ja damals schon angefangen hätte mit Gustavo, dass Hopp da Alleingänge macht, Also das ist ein sehr relevanter Fakt für diese Ausgabe Bolzplatz. Und dass es da halt verschiedene Stories gibt, die bis heute nicht hundertprozentig aufgelöst sind, das ist halt so ein kleines, hat so ein kleines Geschmäckle zumindest.
Ja, liegt, wie gesagt, natürlich muss man auch sagen, wenn man nur 15 Minuten Zeit hat, ist das ein Problem. Wir hätten auch ein Problem, nach 15 Minuten fertig zu werden, wie ihr merkt. Aber es passt auch zu einer anderen Geschichte nicht ganz. Wenn man das Wirken von Ralf Rangnick in Hoffenheim nochmal recherchiert, wir waren damals auch noch ein bisschen zu jung und ein bisschen zu weit weg im doppelten Sinne. Aber dann merkt man überall, dass er da sehr, sehr viel Macht hat. Und es passt auch zu seinem Charakter eigentlich nur das, dass er viel Macht gehabt hat. Alles andere lässt er überhaupt nicht mit sich machen.
Ja.
Vor allem war er ja vorher schon auf Schalke eine große Nummer beispielsweise, ne? Und hatte, wie soll ich sagen, ein großes Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so, durch auch einige Trainerstationen davor. Und in dieser Zeit war die TSG Hoffenheim quasi Ralf Rangnick und weniger Dietmar Hopp. Das ist jetzt nicht das, was ich sage, das ist das, was die Medienberichte sagen von vertrauenswürdigen Quellen, die man sich jetzt zusammen recherchieren könnte. Ne? Und das passt auch nicht perfekt.
Ja, Rangnick durfte bei uns machen, was er wollte. Das ist einfach so. Und Rangnick ist ein Trainer, oder der ist ja kaum noch ein Trainer, der ist ja eigentlich alles. Der ist Sportdirektor, Vorstand, der möchte alles in einem Verein sein. Der hat ja auch teilweise schon Jobs nicht angenommen, weil er nur Trainer sein sollte. Also so tickt einfach ein Rangnick, dass er einfach ein Perfektionist ist und alles machen möchte. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass damals Hopp, ohne es mit seinem großen Hit, also du musst ja überlegen, was Rangnick der TSG alles ermöglicht hat, und Hopp, klar, ohne es mit ihm abzusprechen, fährt dann nach München und verscherbelt Gustavo, ohne es ihm vorher zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das so, als ob ich das so glauben kann. Also beispielsweise, Rangnick sagt, er hätte diesen Brief unterschrieben, aber in diesem Brief stand, sie dürften Gustavo im Sommer verkaufen. Und Hopp hat ihn dann halt im Winter schon verkauft.
Was aber die Geschichte auch schon ein bisschen verändert, ehrlich gesagt.
Ja, aber
auch das. Im Vergleich zu dem, wie genau, es im Sportplatz hieß. Bolzplatz.
Im Bolzplatz hieß es ja, Rangnick hat komplett gesagt, er möchte Gustavo nicht verkaufen.
Und ist dann damit wird ja suggeriert, vielleicht auch unabsichtlich, dass Hopp die Transfers tätigen würde.
Damit regelmäßig. Damit wird suggeriert. Dadurch, dass das ehrlich gesagt, ich sag dir, wie es für mich rüberkam, dann wurde auch beim Bolzplatz ein Bild eingeblendet von Hopp und Hoeneß. Also das wurde schon clever gemacht. In dem Moment hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn es drauf ankommt und ums Geld geht, dann macht Hopp sein eigenes Ding und fährt zu Hoeneß und redet dann halt so über die Geschäfte, ohne dass irgendjemand was dafür da mitsprechen kann. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ein Ralf Rangnick, ich glaube nicht, dass das damals 1:1 so gelaufen ist. Was hundertprozentig die Wahrheit ist, können wir nicht sagen. Aber genau so, wie es verkürzt in diesen zwei Sätzen bei Bolzplatz gesagt wurde, so war es auf keinen Fall.
Ja, und so wurde das damals auch nicht wahrgenommen. Das Problem ist halt, wie gesagt, so ein bisschen die Kürze des Ganzen.
Ja.
Vielleicht nochmal ganz kurz, ich stimme dir da grundsätzlich zu. Wir sind da natürlich jetzt auch sehr pingelig, ne, weil wir eben mit einer sehr speziellen Brille drauf blicken und vielleicht auch sehr nah dran sind im Vergleich. Grundsätzlich finde ich allerdings die Haltung, die Manu Thiele da so an den Tag legt, sehr in Ordnung und fast schon überraschend offen gegenüber der TSG. Also er macht es gar nicht mit so einer Abwehrhaltung, was ja auch hätte sein können. Ne? Man muss ja vielleicht auch wissen, das ist den meisten auch klar, ich hatte natürlich keinerlei redaktionale Mitsprache. Ja, ich wurde interviewt, ja, und dann wurde gesagt, ja, wir verwenden ein paar deiner Zitate dann vielleicht. Und das waren ja auch meine Zitate. Und in dem Zusammenhang muss ich auch lobend erwähnen, dass bei mir jetzt nichts aus dem Kontext gerissen wurde. Ich glaube, alle wissen, wie ich das meine, die den Podcast hören, und auch alle anderen eigentlich. Das war auf jeden Fall positiv.
Hm.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. So, da wurde so ein bisschen suggeriert, auch gerade durch Bilder, ja, und durch die, wie soll ich sagen, Dramaturgie des Ganzen, wer auch immer das gemacht hat. Ich hatte tatsächlich eher ein bisschen anderes Gefühl, aber das ist jetzt sogar Meckern auf noch höherem Niveau. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sagen wollte oder dass man direkt eine Antwort platzieren wollte und die einfach so gelassen hat. Ich hatte mehr das Gefühl, dass Teile der Folge gar nicht zur Fragestellung gepasst haben.
Ne? Ach so, ja, das also, in jedem Fall. Das in jedem Fall.
Also überhaupt nicht. Ne? Wir reden ja, ganz oft wird ja heutzutage über den roten Faden geredet, nicht nur in der Schule, generell, bei Präsentationen, bei allem Möglichen. Ja. Dieser Beitrag war wirklich, ich glaube wirklich, dass alle, die keine TSG-Fans sind, viel gelernt haben. Und ich fand es persönlich auch informativ für die Zeitdichte, aber es war schon ein Potpourri, sage ich mal.
Es war jetzt kein Kommentar zu der Frage, die gestellt wurde, sondern dann wurde erstmal so ein bisschen auf die Geschichte eingegangen und so alles, wo Hopp halt mal so ein bisschen mitgemischt hat und dann mal und so ein bisschen Wittmann mit dazu und dann mal so ein bisschen die aktuelle Situation mit dazu und über Rosen wurde beispielsweise gar nicht geredet und so weiter und so fort, ja. Aber es war, wie gesagt, okay. für den objektiven Zuschauer, der das anguckt, um sich das mal anzugucken, aber den grundsätzlich die TSG Hoffenheim nicht tangiert, für den war das sehr, sehr kurzweilig und für die Leute wurde es auch gemacht.
Und ich weiß, ich kann mir auch, glaube ich, vorstellen, wie andere Portale, wie, was weiß ich, RTL, wie Sportbild sowas gemacht hätten. Im Vergleich dazu war das journalistisch schon ziemlich gelungen. Und ne, auch wenn wir jetzt auf ein, zwei Sachen so ein bisschen rumgeritten haben, wurden da nicht total wichtige Informationen weggelassen oder es wurde irgendwas total aus dem Kontext gerissen und so weiter. Und Manu Thiele hat auch versucht zu relativieren, in gewisser Weise sogar ein bisschen Sympathie für die TSG zu schaffen und Verständnis zu schaffen für das Vorgehen von Dietmar Hopp. Aber spannend ist eben schon, weißt du, was meiner Meinung nach eigentlich die Antwort auf die Frage war am Ende? Ja, wissen wir nicht.
Ja, genau, ja.
Eigentlich war die Frage, ja, wissen wir nicht und deswegen haben wir euch ganz viele andere Informationen präsentiert, zu denen wir aber was wissen. Also ist nicht schlecht, aber das ist natürlich schon eine Art und Weise von Clickbait, die ich verstehen kann, aber dann hätte man vielleicht den Titel ändern müssen. Eigentlich.
Ja, die Antwort ist der Mäzen selbst schuld? Freunde, keine Ahnung. So, das ist die Antwort. Ja. Auch zum Beispiel jetzt, da kann natürlich das ZDF nichts dafür, weil das nicht natürlich die Aussage nicht vom ZDF war, aber auch wie das reingeschnitten wurde. Es gab einmal so einen kleinen Ausschnitt von Michael Pfeiffer, der das da aber auch gut gemacht hat, vom Kicker, der einmal ganz klar als Fakt dargestellt hat, dass die Entscheidung, Rütter zu verkaufen, dass da niemand Mitspracherecht hatte, außer Roger Wittmann. Guckt es euch nochmal an, das hat er vielleicht nicht so gemeint, aber ganz klar so gesagt. Er hat gesagt, Rütter war ein klassisches Beispiel dafür, dass Roger Wittmann entscheidet, wann ein Spieler kommt, wann ein Spieler geht und für welches Geld er geht. Also er hat damit quasi gesagt, dass weder Rosen noch Rütter noch Breitenreiter irgendeinen Einfluss auf diesen Transfer nehmen konnte. Und das ist schon eine gewagte Aussage.
Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen Kontext fehlt. Ich weiß es nicht. Weil Michael Pfeiffer beschäftigt sich ja wirklich viel mit der TSG, das wissen wir ja alle, ist bei den Pressekonferenzen immer dabei, schreibt die Kicker-Artikel und so weiter und ist da schon wahrscheinlich relativ nah dran, zumindest näher als Tobias Ahrens, ehrlich gesagt. Aber das stimmt. Und jetzt muss man ja nochmal einen Punkt sagen, auch hier ist es wieder so ein bisschen Fischen im Trüben, aber das war aus TSG-Sicht kein schlechter Deal. Also rein finanziell gesehen, ne? Also das war finanziell gesehen clever. Wir haben von 2020 bis 2022 finanzielle Verluste gemacht, weil es keine Zuschauereinnahmen gab und so weiter durch Corona etc. Man brauchte auch wieder Verkäufe in gewisser Art und Weise. Dieser Winterverkauf war aber nicht besonders clever, was das Sportliche betrifft. Und weil Jorginho Rutter eben der Mannschaft schon vieles gegeben hat, wenn auch meistens nur als Joker. Aber das ist ja mal wirklich sehr unwahrscheinlich, ne? Und der sitzt jetzt, ob zu Recht oder nicht, bei Leeds auf der Bank und wird da sauer wie die Milch. Ne? Also der ist jetzt komplett raus und ist jetzt vielleicht noch gefühlte 5 Millionen wert. Und wir haben da wirklich Fantastilliarden bekommen für ihn. Nichtsdestotrotz kann man natürlich ernsthafte Stilkritik daran üben, dass man das im Winter gemacht hat. Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass es nicht vielleicht Druck von Rogon gab.
Oder das haben wir auch schon mal, ja. David, wir haben es ja auch schon mal eingeordnet, dass ich mir ganz, ganz sicher bin, dass Rogon ihn natürlich in diese Richtung
bringt. Ist ja logisch.
Weil Rogon ist ein Unternehmen, was
die
Geld
machen will. Die partizipieren an einem Verkauf, erheblich, exakt, vielleicht mit 20% oder ähnlichem.
Ja, das klar. Geschäft von einem Spielerberater ist, dass der Spieler so oft wechselt wie möglich oder so oft seinen Vertrag verlängert wie möglich. Und ein Wechsel gibt mehr Geld als eine Verlängerung. Und deswegen wird natürlich bei so jungen Kerlen in die Richtung gearbeitet. Aber Rütter als Sklave seiner Spielervermittlung dazu zu nennen, das ist einfach, wird zumindest beim Bolzplatz einfach falsch dargestellt.
Und ich glaube auch nicht, dass es die erste und die letzte Geschichte eines jungen Fußballers ist, der vielleicht falsch beraten wurde, der vielleicht unter Druck gesetzt wurde.
Ja, oder der einfach zu früh sich den Traum von der Premier League ermöglichen will.
Ja. Genau.
Ja. Oder also beispielsweise, was auch dann eine Situation war, das war auch, ging auch einher mit Wittmann. Da hat Michael Pfeiffer einmal gesagt oder hat die Geschichte erzählt, damals als Breitenreiter dann entlassen wurde, hat Wittmanns Spielerberatungsfirma Rogon Kenan Kotschak installieren wollen. Und dann hat Michael Pfeiffer das so ein bisschen so erzählt, als wäre an diesem Wochenende das Konstrukt TSG Hoffenheim an einer Zerreißprobe zerrissen, weil wenn das durchgebracht worden wäre und Kotschak installiert worden wäre, dann wären ganz, ganz viele bei der TSG zurückgetreten und so weiter. Also er verkauft es irgendwie so ein bisschen, als wäre das haarscharf gewesen. Ich sag dir das ehrlich. Die Chance, dass Kenan Kotschak unser Trainer wird, die nicht mal ein Prozent. Nicht mal 1% war die Chance, meiner Meinung nach.
Und jetzt sind wir natürlich wieder in Bereichen, in denen wir keinen exklusiven Einblick bekommen haben. Und ich denke auch nicht, dass Michael Pfeiffer hier einen exakten Einblick hatte. Sicherlich wurde da vielleicht mal der Vorhang gelüpft und er hat vielleicht gute Kontakte. Aber ich glaube nicht, dass er sich hier unter Eid das nochmal so sagen würde, dass wirklich Kenan Kotschak ein sehr realistischer Kandidat war. Plus, dass das dann auch dafür gesorgt hätte, dass Rosen und weitere Menschen zurücktreten. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich ein Problem,
ja,
wenn Rogon da sozusagen auch wieder sowas Ähnliches wie Druck macht und sagt, nehmt doch bitte den und dann, ne, man könnte sagen, Lobbyismus betreibt, ne,
eigenen Leute. Ja, natürlich. Und niemand weiß natürlich, inwieweit, wie hoch der Druck ist. Das weiß niemand. Ob Rogon gesagt hat, Freunde, wir hätten da jemand, Kenan Kotschak, könnt ihr euch ja mal angucken, wir haben die Daten, hier habt ihr die Handynummer, überlegt's euch. Oder ob sie da wirklich massiv Druck gemacht haben. Das kann niemand wissen. Das kann ich nicht wissen. Das kann Michael Pfeiffer nicht wissen. Und deswegen, nur aufgrund dessen, also das, es ist grundsätzlich ein Problem, wo Michael Pfeiffer selbstverständlich recht hat. Aber die Art, wie es dargestellt wurde, ist ein bisschen zu spitz.
Wobei das natürlich häufig so ist, ne? Wir reden hier von 14, 15 Minuten, die spannend sein sollen, die interessant sein sollen. Und nichtsdestotrotz, ne, ich will hier gerne nochmal beschwichtigen und meine das auch ganz ernst, würde ich sagen, dass da in Summe trotzdem ein guter Job gemacht wurde. Man muss es ja auch immer vergleichen mit anderen Berichten, die es über unsere TSG gibt. Und dass wir in Summe als Verein relativ gut bei wegkommen. Es ist natürlich keine Werbeveranstaltung. Und natürlich ist dieses Thema Hopp vielleicht aus TSG-Sicht gar kein ganz so großes. Aber ich finde das noch relativ fair. Und man muss vielleicht auch nochmal abschließend ergänzen, dass es für das ZDF selbst, glaube ich, auch gar nicht ganz so einfach ist. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, wie frei Manu Thiele agieren kann. Aber du erinnerst dich vielleicht auch noch an diesen kleinen Skandal oder auch fast schon größeren Skandal, wo Hopp dann im Sportstudio interviewt wurde. Und eben der Eindruck entstand, Betonung Eindruck entstand, dass man das sehr, sehr unkritisch hingenommen hat, weil er einfach sozusagen ohne kritische Nachfragen sich da äußern konnte, nicht live und ähnliches und da aber eine große Bühne bekommen hat vor Millionenpublikum. Und diese Reportage oder diese Sendung ist ja auch vom Sportstudio. Mhm. Und ich glaube schon, dass man da sich vielleicht auch Gedanken gemacht hat, dass man natürlich das Ganze kritisch beleuchten muss, aber vielleicht auch nicht unfair. Also ich, nichtsdestotrotz, trotz der Stilkritik und trotzdem, dass ich dir in allen Punkten zustimme, würde ich trotzdem insgesamt ein positives Fazit ziehen, weil, ne, wir sind natürlich auch emotional ein bisschen involviert und es ist einfach, man hat es sich einfach ein bisschen zu leicht gemacht. Aber das ist jetzt nicht wirklich überraschend.
Nee. Aber trotzdem ist es ja auch ein bisschen unser Job für die Leute, die es interessiert, uns also sozusagen den harten Kern der TSG-Szene, das so ein bisschen einzuordnen. Dafür sind wir da.
Ja, genau.
Also, weil den einen oder anderen, der es geguckt hat, TSG-Fan, den wird vielleicht das ein oder andere auch gestört haben. Und das Letzte, was mich gestört hat, und ich finde, Tobias Ahrens hat man so ein bisschen seine Antipathie gegen die TSG angemerkt. Ist jetzt einfach nur eine Unterstellung oder ein Gefühl von mir, keine Belege dafür. Aber beispielsweise seine letzte Aussage, dass es ja im Falle eines Abstiegs abzuwarten gilt, ob sich dann die TSG, Achtung, ich zitiere, an die Gesetze des Marktes halten würde oder ob sie dann einmal ein normaler Zweitligist wären. natürlich, da wie das damals war, dass wir schnell in die erste Liga wollten und dass damit Obasi, Bar und Carlos Eduardo für Zweitliga-Verhältnisse extrem viel Geld geflossen sind, darüber könnten wir nochmal reden. Aber uns jetzt wirklich realistisch zu unterstellen, stell dir das mal vor, wir steigen jetzt ab, haben einen Kader und hopp, macht nochmal den Geldbeutel auf und wir kaufen nochmal Spieler in Millionenhöhe für die zweite Liga, um aufzusteigen. Das ist die lächerlichste Unterstellung, die ich in meinem Leben je gehört habe. Weil natürlich, erstens mal wäre das, würde das auf so viel Hass in der eigenen Fanszene stoßen, das wäre nicht durchzubringen, sage ich dir so, wie es ist. Und zweitens mal, natürlich wären wir kein normaler Zweitligist, aber die Hertha, wenn sie absteigt, Stuttgart, als sie abgestiegen sind, Hamburg in den ersten Jahren, war auch kein normaler Zweitligist. Natürlich ist der Absteiger, ein überraschender Absteiger aus der ersten Liga, der einen guten Kader hat, aber trotzdem, warum auch immer absteigt, ist nie ein normaler Zweitligist, sondern hat immer mehr Geld als der Erstligist. Du musst dir überlegen, was für ein Kader Stuttgart damals in der ersten Liga, in der zweiten Liga hatte, wie die da durchmarschiert sind. Also, ja, aber dass er da wirklich unterstellt, Hopp würde nochmal den Geldbeutel aufmachen und neu investieren und sein eigenes Gesetz brechen mit 82 Jahren, dass er eigentlich nicht mehr, dass der Verein schon lange auf eigenen Beinen steht. Absolut lächerlich, absolut lächerlich. Hat mich auch echt geärgert.
Ja, ich sehe es fast genauso. Also ich finde es nicht ganz so lächerlich, weil ich es theoretisch jetzt nicht komplett auszuschließen ist, aber ein ganz anderer Gedanke spielt da doch eine Rolle und den hatte Tobias Ahrens offenbar gar nicht. Der Kader ist so viel wert und wir hatten so viel Einnahmen, auch seit der Zeit eben, in der die TSG unabhängig ist. Ne? Also wir wirtschaften ja seit 2015 quasi wie ein normaler Bundesligist, der allerdings durch clevere Transferpolitik, übrigens durch keine Deals irgendwie zwischen RB Salzburg und RB Leipzig, sondern einfach durch clevere Transferpolitik viele Gewinne hat. Wir müssten überhaupt kein Geld reinpumpen.
Das sage ich ja, also, das sage ich ja. Wir sind ja ein Absteiger mit einem krassen Kader. Ein überraschender Absteiger, wie damals der VfB Stuttgart oder jetzt beispielsweise die Hertha.
Und einige Spieler wollten, genau.
Allein deswegen sind wir kein normaler Absteiger. Wir müssten nicht refinanzieren. Wir müssten einfach nur 2, 3, 4 Spieler halten, die normalerweise nicht zweite Liga spielen würden. Und zack, bumm, sind wir schon kein normaler Zweitligist. So ist es doch immer.
Ja, genau. Und natürlich wollten einige Spieler dann verkauft werden, dann kriegt man ja aber auch relativ saftige Geldbeträge für die, im Vergleich zumindest. Ne? Also Heidenheim steht kurz vorm Aufstieg, könnte man meinen, was das Momentum anlangt, und guckt euch mal deren Kader an. Worauf ich nur hinaus will ist, ich erkenne gar nicht, warum Dietmar Hopp Geld reinpumpen sollte, ob er das jetzt letztlich vielleicht tut, weil er irgendwie emotional wird und Angst um seine TSG hat. Halte ich auch für unwahrscheinlich, aber nicht für ganz so unwahrscheinlich. Aber ich sehe überhaupt nicht den Anlass. Ich sehe überhaupt nicht den Anlass, wenn man so viele Einnahmen aus den letzten Jahren hatte. Wir haben ja gar nichts davon ausgegeben. Ich überspitze ein bisschen. Was haben wir denn von den Firmino-Millionen ausgegeben? Was haben wir denn von den Joel Linton-Millionen ausgegeben? Von den Rutter-Millionen ist auch noch fast alles da. Ja, ihr wisst, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Und ich will auf keinen Fall, dass wir absteigen. Und ich glaube auch, dass das eine Zerreißprobe werden könnte für einige, dass das auch schwierig werden könnte für die Fanszene etc. Also ich fände das ein ganz, ganz schlimmes Szenario. Aber ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass wir dann einen konkurrenzfähigen Kader zusammenschweißen können. Darum mache ich mir gar keine Sorgen, wenn es passieren sollte.
Ja, genau, das ist eben der Punkt. Ja, gut, das ganz kurz abschließend noch, dann können wir das Thema, denke ich, auch schließen. Ich denke, wir haben jetzt einiges gesagt. Das Fazit, was du schon gesagt hast, das war im Grunde eigentlich nur so ein Schlussfazit von Manu Thiele, der gesagt hat, ja, dass er ja nicht versteht. Also grundsätzlich wissen wir jetzt nicht, was Hopp wirklich zu sagen hat, aber grundsätzlich wäre es doch ein angenehmer Rat, mit 82 Jahren sich mal ein bisschen zur Ruhe zu setzen. Das war eigentlich so die Schlussthese.
Und da kann jetzt auch niemand widersprechen.
Das da kann jetzt so niemand bisschen, widersprechen.
Ein bisschen, aber, ja, relativierend, genau.
Aber ich glaube, was ich einfach denke, wenn du dein Leben lang so viel getan hast und so viel, also ich glaube, er weiß eigentlich gar nicht, was Ruhestand wirklich ist. Ich glaube, er würde damit einfach als so ein Mensch, so ein Unternehmer, der wird einfach nicht glücklich, wenn er irgendwann dann sagt, ja komm, jetzt bleibe ich nur noch daheim und mach gar nichts mehr. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Typsache, warum er eben das macht, was er noch macht. Aber grundsätzlich, wo ich ihm natürlich zustimme, wäre der Verein ein schlechterer Verein, wenn er nicht mehr da wäre, also wenn er in Ruhestand wäre? Meine Antwort wäre nein.
Genau. Und man kann ihm ja einerseits sehr dankbar sein für Vergangenes, aber trotzdem sagen, dass er jetzt eigentlich bitte keine aktive Rolle mehr einnehmen soll. Ich verstehe den Interessenskonflikt schon in gewisser Weise. Wir machen mal ein extremes Beispiel, Jonas. Wir stellen uns mal vor, du gewinnst Abermillionen im Lotto und sagst, von diesen Abermillionen stecke ich jetzt 1 Million in meinen eigenen Fußballverein, wo du jetzt gerade selbst spielst. So ähnlich war es ja bei Dietmar Hopp. Mit zeitlichem Abstand natürlich und mit anderen Überlegungen dazwischen, aber nichtsdestotrotz, gehen wir mal davon aus. Und du würdest dann aber sagen, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, was so Personalplanung angeht, was Training angeht und so weiter. Und dann müsstest du dich raushalten. Ich glaube schon, dass das manchen Leuten schwerfallen könnte. Nichtsdestotrotz ist es eben das, was er gesagt hat, was er machen wollte, was er angekündigt hat und was auch clever ist. Weil die TSG Hoffenheim ist kein Landesligist mehr, kein Verbandsligist mehr, sondern ist auf absolutem Top-Niveau, auch was das Jugendzentrum und so weiter angeht. Und da macht es jetzt wenig Sinn, wenn er sich einfach einmischt und noch ein weiterer Koch da in der Suppe rumrührt. Zumal wir ja eigentlich fähige Leute an den entsprechenden Positionen haben. Mit Alex Rosen oder auch im Nachwuchsleistungszentrum, mit dem dortigen Chef und so weiter und so fort. Trotzdem ist der Interessenskonflikt, denke ich, in gewisser Weise verständlich. Vielleicht sollten wir auch als Fans natürlich dafür ein kleines bisschen Verständnis haben. Aber was natürlich nicht geht, und das wissen wir ja auch gar nicht, ob das überhaupt jemals so war, dass Dietmar Hopp auf den Tisch haut und sagt, so wird's gemacht, obwohl ihr was anderes wollt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber das wäre natürlich ein riesiges Problem. Und auch schon die Tatsache natürlich, dass er mitdiskutiert, weiß ich nicht, weil er ja eben der Öffentlichkeit anderes vermittelt, dass er das eben nicht tun würde.
Ja, aber der Interessenskonflikt sollte jedem klar sein, weil es gibt natürlich Momente, wo man einfach als Mensch denkt, man hat jetzt den goldenen Weg. Man hat eine richtig gute Idee. Genau. Das Problem ist einfach nur, wenn du keinerlei Qualifikationen hast und dann scheitert.
Er ist ja auch nicht permanent vor Ort. Guck mal, selbst wenn er die Qualifikation hätte, er ist ja nicht permanent vor Ort.
Aber wenn du eine Entscheidung triffst und dann scheitert eben diese Entscheidung und dann hast du auch noch keine Qualifikation, auf die du dich berufen kannst, dann machst du dich einfach nur extrem angreifbar. Und das ist eben der Punkt beim Hopp. Das ist es einfach. Ja.
Und eben, last but not least, und das fand ich auch sehr, sehr schön, und danke da an ZDF, dass es reingeschnitten wurde, dass eben das größte Problem die Intransparenz ist, in gewisser Weise. Ne, das ist eben, glaube ich, das, was mittlerweile einige Anhänger stört, der TSG und uns ja auch.
Weißt du, wenn man wenigstens sagen würde, Dietmar Hopp ist Beisitzer. Genau. Das wäre allein schon eine Funktion, wo jeder wüsste, Dietmar Hopp ist Beisitzer und jeder würde denken, ja okay, er ist halt Beisitzer. Mein Gott, ist doch klar, dass er ein bisschen was noch mit dem Geschäft zu tun haben will. Ich meine, im Ende, es ist ja auch sein Herzensgeschäft. Die TSG Hoffenheim ist sein Herzensprojekt.
Ist sein Baby, wie man mittlerweile sagen würde, ja.
Exakt. Ist sein Hobby, ist sein Leben, ist wirklich alles für ihn. Wenn er da Beisitzer sein will, kein Thema. So. Aber dass er eben A sagt und B macht, das ist das große Problem an der Sache.
Genau, und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für die Medien, für das ZDF ein wesentlich größeres Thema als eben für uns jetzt selbst. Und ich habe es auch nochmal dargestellt, wurde leider nicht reingeschnitten. Ich finde es gut, wie es in Deutschland ist. Ne? 50+1 und nicht so viel Einfluss von Investoren eigentlich oder Mäzenen. Aber wir sind in Deutschland damit absolute Ausnahme. In anderen Ländern, Frankreich, England und so weiter, ist das die Normalität. Da kann ein Mann wirklich den Daumen senken. Und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und das wurde aber so auch nicht gesagt, ne, dass Hopp das tun würde und wirklich selbst komplett den Daumen senken kann. Wurde ein, zwei Mal kurz suggeriert, aber immerhin nicht gesagt.
Deswegen, wir diskutieren da in Deutschland auch immer auf sehr, oder wir beschweren uns da auch immer auf sehr, sehr hohem Niveau. Wenn mal irgendwie, keine Ahnung, auch bei der Hertha jemand Millionen reinsteckt.
Sobald da Martin Kind ist, etc.
Genau, alles. Da beschwert man sich in Deutschland immer sehr, sehr schnell. Dabei sollte jedem mittlerweile klar sein, Fußball ist purer Kommerz. In Dortmund,
und es wird schlimmer werden. Hundertprozentig wird es krasser werden.
In St. Pauli, auch in Leipzig und auch in Hoffenheim. Fußball ist Kommerz. Jeder, der ein Trikot hat, jeder, der ins Stadion geht, jeder ist Teil dieser großen Blase. Und ja, dann könnt ihr einfach nur froh sein, dass es in Deutschland noch einigermaßen okay ist, weil Stellt euch mal vor, ihr seid Franzose, seid Fan von was weiß ich, Straßburg und habt in der Liga Paris, wo Nasser Al-Khelaifi wirklich wie der Henker den Daumen heben und senken kann über alles, was er machen möchte. Dann hast du ein Problem. Also in Deutschland haben wir da wirklich noch gute Strukturen, die uns schützen vor zu viel Kommerz. Aber grundsätzlich natürlich, der Fußball ist ein Milliardengeschäft. Und da sollte man sich keine romantischen Illusionen machen.
Ja, gute Abschlussworte. Mehr wollen wir dazu gar nicht verlieren. Wie gesagt, schaut den Beitrag euch an und teilt uns gerne auch eure Meinung mit, wie die TSG hier dargestellt wurde, gerne per Nachricht in Instagram.
Genau, Abschlussthema noch, vielleicht ein paar Minütchen. Wie große Chancen rechnest du dir gegen den gegen RB Leipzig aus?
Es geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da in Reichweite von Punkten kommen könnten. Es ist ein anderes Spiel. Es ist auch was, wo ich denke, dass unsere Mannschaft anders auftreten wird als gegen Köln. Da ist sofort die Spannung hoch und Leipzig hat Probleme. Leipzig hat aus den letzten 5 Spielen nur 6 Punkte geholt. In der Bundesliga ist, ja, für die Verhältnisse im freien Fall. Man hat Angst, eben die Champions League zu verspielen. Aber das ist auch gleichzeitig die Gefahr, denke ich. Man ist hinter Freiburg zurückgefallen. Man will natürlich wieder auf Platz 4 oder Platz 3. Das ist auch realistisch. Und das ist leider wirklich das Problem. Zumal der Kader natürlich gut ist, leider. Aber RB ist in einer schwierigen Phase. Und dementsprechend bin ich nicht allzu negativ. Was ein bisschen die ganze Stimmungslage negativer gemacht hat, ist die Meldung, die ich gestern in der PK mitbekommen habe, dass Kevin Vogt sicher ausfallen wird.
Und ja, der hat sich wieder verletzt bei dem letzten Gegentor. Da sieht man es, wenn ihr nochmal euch eine Zusammenfassung anguckt. Beim letzten Gegentor in der 92. von Thielmann, da kann er gar nicht mehr eingreifen, weil er da schon anfängt zu humpeln. Sieht für mich, weiß man schon die Diagnose, sieht für mich jetzt nach einem Muskelfaserriss aus?
Nee, es scheinen wohl alte Probleme zu sein.
Okay.
Mit denen er schon mal ausgefallen ist.
Ja, extrem bitter. Brauchen wir nicht drüber reden. Da wird Kabak wieder reinrutschen. Dann heißt es Kabak, Akpo. Und ich denke, Akpo wurde ja auch verletzt ausgewechselt. Hat ja eine krasse Kopfnuss bekommen. Ich hoffe, da hat er vielleicht 2 Tage Kopfschmerzen gehabt, aber sollte auch nichts Schlimmeres
sein. Nee, er wird mit Maske wohl auflaufen.
Hat
Pellegrino Matarazzo mitgeteilt, ja.
Okay. Aber finde ich gut, dass er auflaufen kann. Auch wenn er jetzt gegen Selke vielleicht 2-mal nicht gut aussah, Akpo macht's gut. Akpo hat einfach das Tempo, was wir brauchen, vor allem wenn Vogt ausfällt. Und Akpo ist echt ein Fighter. Also echt ein Gewinner von Matarazzo ist er auf jeden Fall. Und vielleicht noch kurz meine Einschätzung zu Leipzig. Für mich ist jeder Punkt Gewinn gegen Leipzig, gerade im Auswärtsspiel, wie ein Sieg. Also wenn wir da unentschieden erringen sollten, dann werde ich das feiern wie ein Sieg, weil ich rechne mir jetzt keine übermäßig großen Chancen aus. Habe ich natürlich gegen Bayern auch nicht, aber auch gegen Leipzig nicht. Ich sehe uns einfach momentan nicht in der Verfassung, gegen Leipzig Ansprüche stellen zu können auf einen Punkt. Deswegen alles, was wir da machen, ist Bonus. Deswegen wäre ja dieser Sieg gegen Köln so wichtig gewesen. Und ja. Du hast gesagt, Leipzig ist nicht in der besten Verfassung. Weißt du, was der Grund dafür ist, meiner Meinung nach, warum Leipzig es so schwer hat in der Rückrunde? Christopher Nkunku. Das ist die Lebensversicherung von Leipzig. Der war jetzt vom 16. Spieltag bis zum 20. Spieltag verletzt, war jetzt wieder vom 24. bis zum 27. Spieltag gestoppt durch einen Muskelfaserriss, kommt jetzt langsam wieder zurück, hat gegen Augsburg vor 2 Wochen 16 Minuten spielen können, jetzt gegen Leipzig eine Halbzeit gespielt. Gegen Leverkusen kannst du mal verlieren.
Absolut.
Auch wenn es natürlich ein super wichtiges Spiel gewesen wäre für Leipzig. Aber ich gehe davon aus, und das sind keine guten Nachrichten für uns, dass ein Christopher Nkunku gegen uns mal wieder in der Startelf stehen könnte. Also der wird natürlich von Woche zu Woche fitter. Und der ist schon eine wahnsinnige Rakete. Also der hat in der Hinrunde echt alles zerschossen. Ich glaube, der steht jetzt mittlerweile bei 12 oder 13 Saisontoren.
Bei 12 Tore, Saisontore. aber in lediglich 20 Spielen.
Ja, und das natürlich nicht als Stürmer, sondern maximal 10er hängende Spitze, irgendwas in der Größenordnung. Und ja, also der Kader von Leipzig ist schon enorm.
Ja, und in gewisser Weise, auch wenn ich hier keine Punkte verlange, und das kann, glaube ich, kein TSG-Fan ernsthaft tun, ist es schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Beweis, ob Matarazzo vielleicht wirklich, wie es Tobias Ahrens dargestellt hat, die TSG so sehr stabilisiert hat, dass wir jetzt zumindest mal wieder gegen Teams wie Leipzig mithalten können.
Ne? Ja.
Er hatte jetzt 11 Wochen Zeit, das Team zu entwickeln, hat von vielen Schritten nach vorne gesprochen, hat einen Kader, der, ja, Vogtausfall ist bitter, aber der ansonsten wieder relativ vollständig ist. Prömel wird übrigens zurückkehren und zumindest im Kader stehen. Das könnte noch ein Faktor werden für die letzten 4 Spiele. Sehen zumindest einige so, auch Rebecca Allgeier von Radio Regenbogen hat das als ganz wichtigen Punkt oder sieht das als ganz wichtigen Punkt an, könnte ich mir auch vorstellen. Allerdings noch nicht gegen Leipzig mit Sicherheit von Anfang an. Also ich denke schon, dass uns dieses Spiel einiges verraten kann. Mhm. Aber jetzt irgendwie darüber zu reden, da müssen wir jetzt den Punkt holen, halte ich auch für eine Illusion. Wir spielen in Leipzig, wir spielen gegen ein Team, das auch unbedingt muss, das auch unbedingt will und das eben mittlerweile einen Kader hat, der unserem überlegen ist. Und zwar unabhängig von der aktuellen Form.
Ja, aber unser Ziel sollte schon sein, wenn das unser Trainer der Zukunft ist, also klar, jetzt ist es eine andere Situation, aber langfristig sollte die TSG keine Mannschaft sein, die gegen RB Leipzig unter die Räder kommt, regelmäßig.
Genau, und
das muss unser Ziel sein.
Man sieht RB es ja, ist ja man nicht sieht in es Topform.
Ja an der kommt Spielweise.
Ja. Und deswegen sage ich, erwarte ich zumindest mal ein anderes Auftreten, ein Auftreten auf Augenhöhe. Ob das dann irgendwie zu Punkten führt, ist was anderes. Aber na, wir brauchen jetzt keine zweite Talfahrt sozusagen.
Es sollte kein Spiel sein, und das sind, glaube ich, gute Schlussworte, es sollte kein Spiel sein, das in der 70. Minute entschieden ist. Wir sollten bis zuletzt eine realistische Chance auf einen Punktgewinn haben. Das wäre doch ein Ziel, was erreichbar ist, was realistisch ist, und woran wir dann auch, ja, was uns auch was geben könnte für den Endspurt. Gegen schlagbarere Gegner.
Dann lasst uns doch gegenseitig für den Samstag die Daumen drücken, dass es in eine gute Richtung geht, dass es wieder ein deutlicher Schritt nach vorne ist, nach dem Rückschritt gegen Köln. Und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Danke auch an dich, Jonas. Und wir hören uns nächste Woche wieder, gell?
Genau, machen wir so, David. Und heute Abend noch ein ganz schlimmer Termin. Heute Abend müssen wir ausnahmsweise für Dortmund sein. Dortmund spielt gegen Bochum.
Ja,
schauen wir trauriger mal. Trauriger Tag. Wir müssen für Dortmund sein. Ja, da müssen wir durch. Es wird schon. Okay, so machen wir es. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.